Hinten in Vers 8 heißt es, der gibt, möge es mit Freigebigkeit tun oder Großzügigkeit. Was hier mit geben übersetzt wird, bedeutet wörtlich mitteilen. Und es heißt auch in Römer 12, 13, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Das sind die drei Opfer, die heute für einen Christen zu jeder Zeit angemessen sind. Lobpreis, Gutes tun und teilen. Wir machen nun weiter mit Vers 17. Ich übersetze ihn zunächst. Gehorcht und fügt oder unterstellt euch euren Leitern oder denen, die euch leiten. Denn sie selbst verbringen schlaflose Nächte oder bleiben wach oder wachen für eure Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werden für eure Seelen, damit sie dies mit Freude tun und nicht mit Seufzen oder Kummer, denn dies ist euch nicht nützlich. Bevor wir näher auf diese Passage eingehen, möchte ich dir eine ganz persönliche Frage stellen. Hast du Leute, die über deine Seele wachen? Oder bist du eine Seele ohne Wächter? Das ist wirklich etwas ganz Wichtiges, was Gott für die meisten Christen bereitgestellt hat. Es gibt einige Christen, die in speziellen Positionen sind, in denen dies nicht möglich ist. Doch für die überwiegende Mehrheit aller Christen ist es sehr wichtig, Leute zu haben, die über deine Seele wachen und dass du weißt, wer sie sind und dass sie wissen, wer du bist. Denn du kannst ja für niemanden Rechenschaft ablegen, wenn du gar nicht weißt, dass du für ihn Verantwortung trägst. Es ist demnach eine beidseitige Verantwortung, sowohl seitens dessen, der wacht, als auch seitens dessen, über den gewacht wird. Ich sag dir eines, wenn es Leute gibt, die fähig und bereit sind, über deine Seele zu wachen, dann wärst du sehr töricht, wenn du dies nicht für dich in Anspruch nehmen würdest. Dieser Vers enthält noch zwei weitere Anforderungen an deine Beziehung zu Leitern. Vers 7 hat sich ja auch schon mit dieser Thematik beschäftigt. Dort hieß es, gedenkt derer, die euch leiten, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und ahmt, indem ihr das Ergebnis ihres Lebensstils anschaut, ihren Glauben nach. Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn man die beiden Verse 7 und 17 parallel liest, fällt uns zunächst etwas auf, was sich wie ein roter Faden durch die neutestamentliche Beschreibung des Gemeindelebens zieht. Die Leiter werden stets in der Mehrzahl genannt. Ich möchte euch herausfordern, auch nur eine einzige Stelle im Neuen Testament zu finden, in der von dem Leiter der Gemeinde die Rede ist. Ich will nicht sagen, dass es nicht möglich sei, so eine Stelle zu finden, aber den meisten von euch würde es wohl nicht gelingen. Ich arbeite gerade in einer anderen Studienhilfe, die sich mit diesem Thema beschäftigt, und habe gerade alle Bibelstellen aufgeschrieben, die ich auswendig weiß, in denen die Leiterschaft der Ortsgemeinde in der Mehrzahl genannt wird. Ich habe 21 solcher Stellen gefunden. Ich bezweifle, ob man eine finden könnte, die die Einzahl verwendet. Ich möchte nicht darauf herumreiten, aber das verdeutlicht ein ganz wichtiges Prinzip, nämlich, dass die menschliche Leiterschaft einer Ortsgemeinde im Neuen Testament in aller Regel aus mehreren Personen und nicht nur aus einer einzigen Person besteht. Es gibt eine Einzelperson als Leiter, doch das liegt in der unsichtbaren Welt, das ist Jesus. Er ist das Haupt, doch unter ihm gibt es in den meisten Gemeinden, die im Neuen Testament dargestellt werden, eine Pluralität aus menschlichen Unterhirten. Ihr könnt das selbst nachprüfen. Nehmt euch eine Konkordanz oder eine Bibel mit Querverweisen und vergewissert euch selbst. Weiter in unserer Studienhilfe. Im Ganzen gesehen finden wir in 13.7 und 13.17 fünf Kennzeichen für die Art geistlicher Leiter, denen wir uns unterordnen sollen. Das ist ausgesprochen wichtig. Erstens, sie verkünden uns Gottes Wort. Zweitens, sie sind ein Glaubensvorbild, das es nachzuahmen gilt. Beachtet, sie sind kein Unglaubensvorbild, sondern ein Glaubensvorbild. Drittens, basierend auf Vers 8, ihr Leben weist uns auf den unveränderlichen Christus hin. Viertens, sie wachen über unsere Seele. Fünftens, sie müssen Gott gegenüber Rechenschaft für uns abgeben. Der Sprachgebrauch weist darauf hin, dass sie diese Verantwortung sehr ernst nehmen. Ich fuhr einmal an einem methodistischen Gemeindehaus in North oder South Carolina vorbei. Es war ein sehr großes Haus. Jemand, der diese Gemeinde kannte, erzählte mir etwas Ungewöhnliches. Der Pastor, und es war der Pastor, machte keine Termine oder Verabredungen vor 10 Uhr, außer in dringenden Notfällen. Er verbrachte nämlich die ersten 3 Stunden des Tages damit, für seine Gemeindemitglieder zu beten. Und er hatte von jedem Gemeindemitglied ein Foto. Während er die Fotos durchblätterte, betete er für die jeweiligen Leute. Ich sage nicht, jedermann solle das tun, aber es war offensichtlich, dass dieser Mann seine Verantwortung sehr ernst nahm. Ich schreibe in der Studienhilfe: In unserem eigenen Interesse sollen wir uns solchen Leitern unterordnen. Wenn uns solche Leiter zur Verfügung stehen, sollten wir Gott jeden Tag für sie danken, denn solche gibt es heutzutage auf der Welt nicht allzu oft. Aber ich möchte auch Folgendes betonen: Die Schrift verlangt von uns nicht, uns Leitern unterzuordnen, denen es an diesen Eigenschaften mangelt. Die Bibel ist nicht so unklug, zu sagen, ordne dich Gemeindeleitern unter, ganz egal wer sie sind und wie sie sind, sondern wir sollen bei unserer Unterordnung berücksichtigen, ob ihre Leiterschaft diese Kriterien widerspiegelt. Vor einigen Jahren nahm ich an einem Zeltlager teil, auf dem Gott gewaltig unter jungen Menschen und Teenagern wirkte. Er berührte viele von ihnen, rettete sie auf wunderbare Weise, befreite sie von Drogen und erfüllte sie mit dem Heiligen Geist. Dann gingen sie wieder zurück in ihre Gemeinde. Und der Pastor der Gemeinde senkte einfach nur den Daumen über alles, was sie erlebt hatten, schüttete kaltes Wasser über sie und tat, was er nur konnte, um das, was Gott getan hatte, ungeschehen zu machen. Und dann sagten die Leute nun, sie müssen eben ihrem Leiter gehorchen. Ich erwiderte, nein, sie müssen einem Leiter gehorchen, der die biblischen Qualifikationen erfüllt. Einem Leiter, der ein Beispiel des Glaubens ist und nicht des Unglaubens. Einem Leiter, der sie auf den unveränderlichen Christus hinweist. Einem Leiter, der wahrhaftig über ihre Seelen wacht und so weiter. Ich möchte, dass ihr erkennt, wie umsichtig das Wort Gottes ist. Es erlegt Christen nicht die untragbare oder unvernünftige Last auf, geistlichen Leitern gehorchen zu müssen, die falsche Hirten sind. Doch wo es wahre geistliche Leiter gibt, erlegt uns die Bibel eine sehr reale und ernste Verantwortung auf. Gehen wir nun weiter zu Vers 18 und 19. Betet für uns, denn wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben und in allen Dingen aufrecht oder ehrenhaft zu leben begehren. Ich ersuche euch aber umso mehr, dies zu tun, damit ich euch desto schneller wiedergegeben werde. Aus dieser und einigen anderen Passagen schließen wir, dass dieser Brief vermutlich geschrieben wurde, als der Autor um des Evangeliums willen im Gefängnis war. Etliche neutestamentliche Briefe wurden im Gefängnis geschrieben: Epheser, Philippa, 1. und 2. Timotheus, Philemon, Hebräer. Es ist also nicht immer eine Schande, im Gefängnis zu sein, es hängt davon ab, weswegen du im Gefängnis bist. Der Autor bittet um Gebet für sich selbst als einen geistlichen Leiter. Er sagt: Betet für uns, denn wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben und in allen Dingen ehrenhaft zu leben begehren. Beachtet, dass er sagt, ein Grund, warum sie für sie beten sollen, liege darin, dass sie ein gutes Gewissen haben. Wiederum glaube ich, dass wir uns die Leute gut aussuchen sollten, für die wir beten. Das erste Gebetsanliegen der Christen war die Regierung, unter der sie lebten, und das zweite waren jene, die am Evangelium dienten. Das Gebet für die Kranken und für andere Leute kam erst später. Nicht, dass es nicht auch seinen Stellenwert hätte, aber man hat eben nur eine bestimmte Gebetskapazität. Jeder von uns muss mit physikalischen und zeitlichen Einschränkungen leben. Ich empfehle euch, eure Gebete in gute Kanäle zu investieren. Ich bin mir sicher, dass viele von euch Familienmitglieder haben, die euch Sorgen bereiten und Probleme machen, und ihr betet für sie. Das ist richtig. Aber verbringt nicht eure ganze Zeit damit, für Problemfälle zu beten. Denn das ist so, wie wenn man eine große Menge Wasser in einen kleinen Schlauch schüttet. Das meiste davon wird verschüttet. Der Autor sagt über sich selbst, wir sind ein guter Schlauch, wir können viel aufnehmen. Wir leben ein Leben, das uns in die Lage versetzt, all die Gebete, die ihr für uns sprecht, aufzunehmen. Keins geht verloren, keins wird verschüttet. Wenn du sensibel bist, wirst du manchmal, wenn du für jemanden betest, wissen, ob die Gebete von ihm gut aufgenommen werden oder nicht. Es gibt einige Mitglieder meiner Familie, deren Identität ich natürlich nicht preisgeben werde, die unsere Gebete wirklich gut aufnehmen. Immer, wenn wir für sie beten, geschieht etwas. Anderen muss man die Gebete regelrecht aufzwingen. Vielleicht kennt ihr solche Fälle. Ich hoffe nur, ihr seid nicht selbst so ein Fall. Ich halte das für ein ganz wichtiges Prinzip. Als jemand, der am Evangelium dient, bin ich mir dessen bewusst, wie viel Gebet wir brauchen. Als ich noch ein junger Prediger war und mir damals auch noch mehr auf mich selbst einbildete, dachte ich, wenn ich Erfolg hatte, nun habe ich es geschafft. Wenn ich heute Erfolg habe, denke ich, ich frage mich, wie ich gebetet hat. Ich habe gelernt, dass unser Erfolg direkt proportional zu dem Gebet steht, von dem er getragen wird. Deshalb möchte ich all jenen von euch, die nicht in einen geistlichen Dienst stehen, sagen, dass es wirklich eine sehr gute Gebetsinvestition ist, für geistliche Leiter zu beten, die ein aufrechtes, ehrbares Leben führen, die ein offener Kanal für Gebet sind und auch alle Gebete aufnehmen können, die ihr in diesen Kanal hineinschüttet. Und dieser Kanal wird die Gebete dann dorthin lenken, wo sie für das Reich Gottes Frucht bringen werden. Nehmen wir nur Paulus als Beispiel. Fast immer bat er die Menschen, denen er schrieb, um Gebet. Ich freue mich, sagen zu können, dass Ruth und ich in unseren Rundbriefen fast immer dasselbe tun, und manchmal denke ich, übertreibe ich da? Und dann denke ich mir, nein, das muss gesagt werden. Schlagen wir kurz Epheser 6, 18 bis 19 auf. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Wir sollen für alle Heiligen beten. Kein Heiliger darf ausgelassen werden. Doch dann fährt Paulus fort und sagt ganz spezifisch: Und betet auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund auftue, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Er bittet hier ganz konkret um zweierlei: um Redefähigkeit, um die Fähigkeit zu sagen, was gesagt werden muss, und um Freimütigkeit bzw. Kühnheit. Schlagen wir nun Kolosser 4, 2 bis 4 auf. Haltet fest am Gebet und wacht darin oder bleibt darin wach, mit Danksagung. Und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden, dessentwegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Hier ist sein Gebetsanliegen etwas anders gelagert. Er betet dafür, dass sich eine Tür auftut. Er betet nicht in erster Linie für Kühnheit, sondern für Klarheit. Ich kann mich mit diesem Gebetsanliegen sehr gut identifizieren, weil ich nämlich ein großes Ziel habe, eine Ambition, einen Wunsch, nämlich in der Lage zu sein, die Botschaft des Wortes klar zu machen. Wenn ich ein Wort wählen müsste, das mein persönliches Ziel umschreibt, dann wäre es das. Viele von euch kennen mein englischsprachiges Radioprogramm Today with Derek Prince. Man kann es in China empfangen und es wird ins Chinesische übersetzt, damit es dort in ganz China ausgestrahlt werden kann. Wenn man in China dienen will und kein Chinese ist, muss man, so wie es aussieht, einen chinesischen Namen annehmen. Es gibt keine andere Möglichkeit, dort hineinzukommen. So bekam ich einen chinesischen Namen. Ich hatte keine Wahl, aber ich hätte mir keinen besseren aussuchen können. Ich kann Chinesisch nicht gut aussprechen, aber der Name lautet offensichtlich Ye Guangming. Wisst ihr, was Ye Guangming heißt? Es heißt klares Licht. Das ist mein chinesischer Name. In China sagen die Leute nicht, da ist Derek Prince, sondern da ist Ye Guangming. Ich hätte mir wirklich keinen Namen aussuchen können, der besser beschreibt, was ich mir erhoffe, dass mein Programm für die Chinesen sein wird. Noch eine andere kurze Bibelstelle, 1. Thessalonicher 5, 25. Brüder, betet für uns. Vermutlich ist ihm an dieser Stelle die Tinte ausgegangen oder etwas dergleichen, aber er wollte das unbedingt noch sagen. Machen wir weiter mit dem Kommentar aus der Studienhilfe. Gebet für die Diener des Evangeliums ist sowohl eine Pflicht als auch ein Privileg für die Glieder des Leibes Christi, vor allem in speziellen Notlagen, wie beispielsweise im Falle des Paulus, als er im Gefängnis saß. Nun kommen wir zu einer kleinen Zusammenfassung der Verse 1 bis 19. In der Studienhilfe sind wir auf Seite 21 angelangt. Beachte die Hervorhebung der grundlegenden Merkmale des christlichen Lebens. Wir sehen, dass es 14 praktische Anweisungen sind, die auf den geistlichen Wahrheiten beruhen, die wir uns eben angesehen haben. Fast alle neutestamentlichen Briefe verfahren so: Sie offenbaren und entfalten geistliche Wahrheit und weisen dann am Ende auf praktische Möglichkeiten hin, wie sich diese Wahrheit in unserem Leben auswirken und niederschlagen soll. So stellt sich das in den meisten Briefen dar. Ich hatte es für sehr wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Wahrheit des Wortes Gottes niemals bloße Theorie oder Theologie sein soll. Ich persönlich habe, wenn ich ehrlich bin, große Vorbehalte gegen reine Theologie, weil sie nämlich allzu oft im Schulzimmer, im Klassenzimmer oder in abstrakter Theorie stecken bleibt. Ich glaube nicht, dass es in der Bibel irgendetwas gibt, womit dies zu rechtfertigen wäre. Die gesamte Wahrheit der Bibel sollte so oder so unser Leben widerspiegeln. Sehen wir uns nun diese 14 praktischen Instruktionen an, die auf der Offenbarung des Hebräerbriefs beruhen, die eine Offenbarung Jesu Christi als unser Hohepriester ist, wie auch alle anderen Dinge, die damit zusammenhängen. Das erste Merkmal, Seite 21 in der Studienhilfe, ist ein schlichtes, wichtiges Wort: Liebe. Denk dran, ohne Liebe ist alles andere leer und nichtig. Zweitens Gastfreundschaft. Drittens Identifikation mit den Gefangenen und Verfolgten. Viertens Heiligkeit der Ehe, sexuelle Reinheit. Fünftens richtige Einstellung gegenüber Geld, Freiheit von Habgier. Sechstens Zuversicht, dass der Herr alles ist und hat, was wir brauchen. Siebtens richtige Einstellung gegenüber den von Gott eingesetzten Leitern, ihrer Gedenken, sie nachahmen. Achtens sonderbare neue Lehren meiden, die Gottes Gnade für nichtig erklären. Neuntens das Fleisch unter die Herrschaft des Geistes stellen, nicht umgekehrt. Zehntens darauf vorbereitet sein, die Schmach des Kreuzes zu teilen. Elftens als Fremde in dieser Welt leben, auf der Suche nach einer Stadt, die noch nicht sichtbar geworden ist. Zwölftens die drei Opfer darbringen, Lobpreis mit anderen Teilen Gutes tun. Dreizehntens richtige Einstellung gegenüber Leitern, zusammengefasst in den beiden Worten Gehorsam sein, sich unterordnen. Beachtet, gehorchen ist die nach außen sichtbare Handlungsweise, unterordnen ist die innere Haltung. Manche Leute gehorchen ohne Unterordnung, wie zum Beispiel der ältere Bruder in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Er gehorchte, aber er hatte sich nie untergeordnet, versteht ihr? Und es kam alles ans Licht, als er auf seinen Bruder eifersüchtig wurde. Es ist aber auch möglich, untergeordnet zu sein, doch aus Gewissensgründen zu sagen, ich kann nicht gehorchen. Und vierzehntens, für die Diener des Evangeliums beten. Nun eine kleine persönliche Anwendung dieser Punkte. Ich werde sie noch einmal vorlesen, und zwar ohne sie zu kommentieren. Ich möchte jeden Einzelnen von euch auffordern, sich währenddessen selbst zu überprüfen. Ihr könnt euch später noch anhand der Studienhilfe überprüfen. Es wäre gut, wenn ihr das tun würdet. Wenn ihr wieder zu Hause seid, wenn ihr euch fragen würdet, kann ich bei alledem sagen, ja, das tue ich? Wenn ihr das bei einigen Punkten nicht sagen könnt, müsst ihr euch fragen, warum. Wenn ich die Punkte nun noch einmal vorlese, dann hört einfach nur zu und horcht in euch hinein und prüft euch selbst. Erstens Liebe. Zweitens Gastfreundschaft. Drittens Identifikation mit den Gefangenen und Verfolgten. Viertens Heiligkeit der Ehe, sexuelle Reinheit. Fünftens richtige Einstellung gegenüber Geld, Freiheit von Habgier. Sechstens Zuversicht, dass der Herr alles ist und hat, was wir brauchen. Wie viele von euch können hier sagen, dass sie das haben? Siebtens, richtige Einstellung gegenüber den von Gott eingesetzten Leitern, ihrer Gedenken, sie nachahmen. Achtens, sonderbare Neuigkeiten, die Gottes Gnade für nichtig erklären. Neuntens, das Fleisch unter die Herrschaft des Geistes stellen, nicht umgekehrt. Zehntens, darauf vorbereitet sein, die Schmach des Kreuzes zu teilen. Elftens, als Fremde in dieser Welt leben, auf der Suche nach einer Stadt, die noch nicht sichtbar geworden ist. Zwölftens, die drei Opfer darbringen, Lobpreis mit anderen Teilen, Gutes tun. Dreizehntens, richtige Einstellung gegenüber Leitern, zusammengefasst in den beiden Worten Gehorsam sein, sich unterordnen. Vierzehntens, für die Diener des Evangeliums beten. Nun kommen wir zum abschließenden Segen des Hebräerbriefs, einem wirklich sehr, sehr schönen Segen, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt oder zurückgebracht hat durch das Blut des ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, er rüste euch zu in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das bewirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, für die Zeitalter der Zeitalter. Es gibt im Griechischen mindestens drei verschiedene Formulierungen, die man mit in Ewigkeit übersetzen kann. Ich möchte euch das kurz zeigen, weil jede etwas weiter geht als die andere. Es gibt eine, die für das Zeitalter heißt, das heißt, solange dieses Zeitalter dauert. Dann gibt es für das Zeitalter der Zeitalter. Das ist ein Zeitalter, das aus Zeitaltern besteht, so wie ein Zeitalter aus Jahren besteht. Könnt ihr mir da folgen? Doch das hier geht am weitesten, es heißt für die Zeitalter der Zeitalter. Es ist absolut unmöglich, für den menschlichen Verstand zu begreifen, was diese Formulierung eigentlich bedeutet. Wenn ich das lese, fühle ich mich sehr wohl, weil ich spüre, dass sich jemand um meine Zukunft kümmert, und zwar so weit, wie ich überhaupt nur vorausdenken kann. Lesen wir kurz die Studienhilfe zu diesem Schlusssegen. Der Gott des Friedens bietet uns den Frieden Gottes an. Sehen wir uns die Verweisstellen an. Römer 15, 33. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Er ist der Gott des Friedens, und ohne ihn gibt es keinen Frieden. Jakobus sagt uns, jede gute und vollkommene Gabe kommt von oben und kommt herab vom Vater der Lichter. Eine dieser guten und vollkommenen Gaben ist Frieden. Es gibt letztlich keine andere Quelle des Friedens als Gott selbst. Er ist der Gott des Friedens. Dann noch Römer 16, 20, eine bemerkenswerte Aussage. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Beachtet, dass er seinem Volk Frieden anbietet, aber keinen Frieden mit Satan schließt. Satan bekommt keine Chance auf Frieden. Es ist eine interessante Aussage, die ich kurz kommentieren möchte. Der soeben zitierte Brief wurde an die Christen in Rom geschrieben, das Herz des Römischen Reiches, und zwar etwa Mitte des ersten Jahrhunderts oder etwas später. Weniger als 3 Jahrhunderte später hatten sie Satan im Römischen Reich zertreten und waren die herrschende Macht im Römischen Reich geworden. Das war ein gewaltiges historisches Wunder, wenn man sich überlegt, was das bedeutet. Eine Handvoll verfolgter und verachteter Menschen, die an einen jüdischen Zimmermann glaubten, der an einem römischen Kreuz gestorben war, übernahm die Macht im Römischen Reich. Das ist ein gewaltiges Beispiel für die Vormachtstellung geistlicher Macht über materielles Leben. Wir sehen, wie unsere heutige Welt in vielen Bereichen von gewaltigen, mächtigen und rücksichtslosen politischen Kräften bestimmt wird. Doch letztendlich ist die Gemeinde Jesu Christi stärker als sie alle. Gottes Stärke wird in Schwachheit vollkommen. Die Gemeinde wurde erst dann stark, als sie ihre eigentliche Stärke verloren hatte. Dann noch Philipper 4,7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Vom Gott des Friedens kommt der Friede Gottes. Das ist Gottes Schutz für unser Herz und unser Denken. Und wir brauchen Schutz für unser Herz und unser Denken. Wenn du plötzlich und unerwartet schlechte Neuigkeiten erfährst, was den meisten von uns früher oder später widerfährt, stellt sich die Frage, wie du darauf reagierst. Bewahrt der Friede Gottes dein Herz und dein Denken in so einem Augenblick? In solchen Momenten erkennen wir erst, wie viel Frieden wir wirklich haben. Niemand von uns weiß, wann wir ganz plötzlich mit solchen Dingen konfrontiert werden. Viele von euch können auf die vergangenen Jahre zurückblicken, ja vielleicht sogar auf dieses Jahr, in dem sie irgendeine unerwartete Tragödie oder einen Todesfall oder einen Unfall erlebten. Wie hast du reagiert? In solchen Augenblicken erkennst du, wie viel Glauben du wirklich hast und wie real Gott für dich wirklich ist. Wenn man sich religiöse Menschen ansieht, stellt man fest, dass sie immer die richtigen Worte finden, bis sich eine Katastrophe ereignet, und dann verlieren sie oft völlig die Fassung. Weil ihre Religion hauptsächlich in Worten bestand und keine echte Realität war. Wir würden nie jemanden kritisieren, der die Fassung verliert, aber es gibt eben eine Lösung, nämlich der Friede Gottes, der unsere Herzen bewahrt. Wir machen weiter mit diesem Schlusssegen und lesen wieder aus der Studienhilfe. Durch die Auferweckung Jesu von den Toten hat Gott Folgendes demonstriert. Erstens, seine Kraft und seine Treue. Zweitens, die Wirksamkeit des Blutes Jesu, weil es das Blut des ewigen Bundes war. Das Blut, das vergossene Blut seines Sohnes, war ein Zeichen, das der allmächtige Gott nicht ignorieren konnte. Beachtet auch noch, dass Jesus in diesem Schlusssegen im Hebräerbrief als der große Hirte der Schafe bezeichnet wird, der große Hirte. Es gibt viele Hirten, aber nur einen großen Hirten. Und damit kommen wir zu einem Paradox, auf das ich eure Aufmerksamkeit lenken möchte. Schlag bitte kurz Johannes 10,7 auf. das Gleichnis vom guten Hirten. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Und in Vers 11 sagt er: Ich bin der gute Hirte. Das ist ein ganz bewusstes Paradox. Wenn man in der Bibel auf ein Paradox stößt, muss man Gott suchen und fragen, weil es nämlich einen Grund dafür gibt. Wie kann Jesus sowohl Tür als auch der Hirte sein? Ich sage euch die Antwort. Ich bin mir sicher, dass das die Antwort ist. Der gekreuzigte Jesus ist die Tür des Schafstalls. Der auferstandene Jesus ist der Hirte. Ihr seht ja auch, dass er als Hirte bezeichnet wird, als er von den Toten auferstanden ist. Wenn du den auferstandenen Jesus als deinen Hirten haben möchtest, musst du durch die Tür des gekreuzigten Jesus in den Schafstall hineingehen. Jesus sagt in diesem Gleichnis: Wenn irgendjemand auf einem anderen Weg hinein will und nicht durch die Tür geht, ist er ein Dieb und ein Räuber. Hier ist nicht vom Himmel die Rede, sondern von der Gemeinschaft des Volkes Gottes auf Erden, dem Schafstall. Man kann auf einem anderen Weg hineingelangen, aber wer das tut, ist ein Dieb und ein Räuber. Er ist ein Dieb, weil er versucht, sich die Segnungen anzueignen, auf die er kein Recht hat. Doch wer durch die Tür geht, hat ein Recht auf das Erbe. Weiter mit dem Schlusssegen. Hebräer 13, 20 und 21. Vers 21 beschreibt, was der auferstandene Jesus für uns tun wird. Er rüste euch zu in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das bewirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei für die Zeitalter der Zeitalter. Werfen wir wieder einen Blick in die Studienhilfe. Gott ist fähig, uns vollständig zuzurüsten, vorausgesetzt wir erfüllen die folgenden vier Bedingungen. Sie werden hier genannt: sein Willen tun, nicht notwendigerweise unseren eigenen, das tun, was vor ihm wohlgefällig ist, nicht notwendigerweise das, was uns gefällt, durch Jesus Christus, und auf keinem anderen Weg kommt sein Segen zu uns und ihm zur Ehre. Wenn du Gottes Segen in deinem Leben haben möchtest, seine Zurüstung, alles, was er bereitgestellt hat, dann musst du dich prüfen, ob du diese Bedingungen erfüllst. Betest du für etwas, damit du seinen Willen tun kannst? Möchtest du tun, was ihm gefällt und nicht dir selbst gefallen? Empfängst du das, was Jesus bereitgestellt hat, und wirst du das, was er bereitgestellt hat, auch zu seiner Ehre einsetzen? Und, wie ich schon sagte, diese Schlussformulierung: für die Zeitalter der Zeitalter. Weiter mit Hebräer 13, 22. Ich bitte euch aber, Brüder, ich ersuche euch inständig, ich flehe euch an, ich dränge euch, es ist aber wirklich mehr eine dringende Bitte und weniger ein Gebot. Ertragt dieses Wort der Ermahnung oder dringende Bitte. Es ist dasselbe Wort, was man vorher genommen hat, muss man auch hier nehmen. Also, ich bitte euch aber dringend, Brüder, ertragt dieses Wort der dringenden Bitte. Denn schließlich habe ich euch ja nur kurz geschrieben. Ich habe das schon kommentiert: nach apostolischem Maßstab ist ein Brief mit 13 Kapiteln ein kurzer Brief. Mein Kommentar: die Apostel im Neuen Testament haben öfters gebeten als befohlen. Nach ihren Maßstäben war der Hebräerbrief ein kurzer Brief. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Apostel nicht herumgehen und alle möglichen Leuten Befehle geben. Sie haben die Autorität, aber sie gebrauchen diese eben nicht so. Mich beeindruckt beispielsweise die Tatsache, dass Paulus, als er nach seinem Schiffbruch auf der Insel Malta landet und sie alle Brennholz sammeln, um Feuer zu machen, Paulus auch mitgeht und Brennholz sammelt. Das ist so typisch für ihn. Er hat sich nicht hingesetzt und gesagt: Macht ihr das mal, ich bin ja ein Apostel. Nein, er selbst sammelte Brennholz. Ich denke da an einen geistlichen Leiter, mit dem ich befreundet bin. Er wurde in der apostolischen Kirche von Wales groß, einer Kirche, die großen Wert auf Apostel und Propheten legt, und jede Gemeinde dieser Denomination muss ihren Apostel und ihren Propheten haben. Wie viele andere junge Leute, die in einer recht gesetzlichen, religiösen Atmosphäre aufwachsen, wurde auch er ein Rebell. Dann kehrte er zurück zu Gott, und sein Kommentar lautete: Eines Tages erkannte ich, dass Apostel keine Leute sind, die ganz oben sind und uns niederhalten, sondern Leute, die unten am Fundament waren und uns hochhielten. Die niedrigste Ebene des neuen Jerusalems sind die Apostel. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, dass wir immer mehr echten apostolischen Dienst auf Erden sehen werden. Es ist sehr wichtig, dass dieser mit echter Demut einhergeht. Dann die Verse 23 und 24. Persönliche Nachrichten und Grüße. Vers 23. Wisst, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist, mit dem ich euch sehen werde, wenn er bald kommt. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Widerstehen die Führer bzw. Leiter in der Mehrzahl. Es grüßen euch die von Italien. Neutestamentliche Briefe waren keine abstrakte Theologie, sondern sie hatten immer auch einen realitätsnahen Bezug zu echten Menschen. Schlagen wir doch kurz Römer 16 auf und sehen wir uns die Liste der Grüße am Ende des Briefs an. Der Römerbrief ist die lehrmäßige und theologische Auslegung des Evangeliums. Er endet aber mit einem Kapitel, in dem es fast ausschließlich um Menschen geht. Ich lese nur den Anfang ab Vers 1. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe. Vers 3. Grüßt Priska und Aquila. Vers 5. Grüßt Epänetus. Vers 6. Grüßt Maria. Vers 7. Grüßt Andronikus und Junias. Vers 8. Grüßt Ampliatus. Vers 9. Grüßt Urbanus. Vers 10. Grüßt Apelles. Grüßt die vom Haus des Aristobul. Vers 11. Grüßt Herodion. Grüßt die vom Haus des Narzissus. Vers 12. Grüßt Tryphena und Tryphosa, das sind Frauen. Grüßt Persis, auch eine Frau. Vers 13. Grüßt Rufus. Vers 14. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Man könnte fast sagen, der Apostel verschwende viel Platz nur mit Namen, nicht wahr? Vers 15. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Ich habe nachgezählt, dass in diesen Versen insgesamt 29 Personen einzeln gegrüßt werden. Das veranschaulicht ganz wunderbar, wie persönlich sich Gott um jeden Einzelnen von uns kümmert. Wir sind nicht einfach nur eine Nummer. Als ich in die britische Armee eingezogen wurde, verlor ich meinen Namen und wurde eine Nummer. Und solange ich lebe, werde ich meine Nummer nicht mehr vergessen. 7385778. Man nahm mir meine persönliche Kleidung weg und gab mir eine Uniform. Das war sehr symbolisch, denn in gewisser Weise wurde ich meiner Identität beraubt. Gott gibt dir keine Nummer und er gibt dir auch keine Uniform. Für Gott und für die wahren Diener Gottes bist du eine Person. Werfen wir noch einmal einen Blick in Römer 16, 21 bis 23, wo Paulus Grüße von Leuten übermittelt, die bei ihm sind. Timotheus, Lucius, Jason, Sosipater, Tertius, Gaius, Erastus und Quartus, der Bruder. Jemand sagte mal, als junger geistlicher Leiter sei es ein großer Ehrgeiz gewesen, innerhalb seiner Denomination jemand zu sein. Doch als er älter wurde, erkannte er, dass das Beste, was er jemals sein konnte, ein Bruder ist. Das waren also insgesamt 8 Personen, die Grüße übermitteln. Es werden insgesamt 37 Personen in diesem Kapitel einzeln individuell erwähnt und das ist kein Zufall. Wir gehen weiter zum letzten Vers. Man mag es kaum glauben. Der letzte Vers, Hebräer 13, 25, ein kurzer Vers. Die Gnade sei mit euch allen. Ein sehr passender Schluss, weil der letzte Gruß das Thema des Hebräerbriefs zusammenfasst. Gnade, nicht bloßes Gesetz oder Religion. Zum Abschluss dieser gesamten Lehrserie möchte ich euch noch einmal daran erinnern, was ich ganz am Anfang sagte, nämlich, welche Leute diese hebräischen Christen waren. Sie waren Leute, die von ihrem Hintergrund her im Glauben gegründet waren, Kenntnis von Gott hatten, ein Bewusstsein geistlicher Dinge hatten und Gottes Maßstäbe kannten. Die ganzen Schriften standen ihnen zur Verfügung. Sie hatten alles. Und das war im Grunde ihr Problem. Heute hat sich das Blatt gewandelt. Heute sind es die bekennenden Christen, die in dieser Position sind. Das Problem der Hebräer war Nachlässigkeit. Sie machten sich nicht alle geistlichen Segnungen zu eigen, die Gott ihnen anbot und ihnen zur Verfügung gestellt hatte. Ich denke, genau dieses Problem ist heute das Hauptproblem der Gemeinde Jesu. Insbesondere in der westlichen Welt, nicht voll und ganz hingegeben sein, nicht wirklich ernsthaft sein und sich nicht wirklich zu eigen machen, was Gott uns anbietet. Die hebräischen Christen waren von ihrer Grundausrichtung her so. Sie hatten Erkenntnis, Religion, Rituale, aber keinen lebendigen Glauben. Aber es gibt keinen Ersatz für lebendigen Glauben. Es ist kein Zufall, dass sich das große Kapitel über den Glauben 11 ausgerechnet an Sie richtet. Ich sehe es so, dass unzählige Gemeindechristen in der westlichen Welt heute in genau derselben Situation sind. Erkenntnis, Religion, Rituale. Doch wo ist der lebendige Glaube? Ich möchte diese Lehrserie nun abschließen, die für uns alle ein echter, aber guter Härtetest war. Ich möchte abschließen mit einem Gebet für alle, die diese Botschaften gehört haben oder sie noch hören werden, weil sie nämlich auf Kassette letztendlich wohl um die ganze Welt gehen werden. Einige von euch wissen, dass wir an einem neuen Zweig unseres Dienstes arbeiten, um der dritten Welt, um geeigneten christlichen Leitern und bestimmten Leuten dort dieses Lehrmaterial kostenlos zur Verfügung stellen zu können. Wer weiß, wo diese Lehre letztendlich auftauchen wird, vielleicht am Äquator oder vielleicht in Alaska, wer weiß. Beten wir gemeinsam für uns, die wir diese Botschaft gehört haben und für die, die sie noch hören werden. Himmlischer Vater, wir möchten dir zum Abschluss dieser langen Lehrserie über den Hebräerbrief danken, für alle den geistlichen Reichtum, für die Reichtümer der Wahrheit, der Gnade und des Glaubens, die du uns zugänglich gemacht hast. Herr, ich bete zunächst für mich selbst und dann für alle, die diese Lehre gehört haben oder später noch hören werden, dass sie die Gnade Gottes nicht umsonst empfangen, sondern dass dieses Wort in ihren Herzen tiefe Wurzeln schlagen möge und dass es tief bis in jeden Bereich von Geist, Seele und Leib vordringen möge. Tu, was in jedem einzelnen Leben getan werden muss, dass das Wort nicht leer zu dir zurückkehrt, sondern dass es deinen Wohlgefallen bewirkt und Gedeihen schenkt in der Sache, für die du es gesandt hast. Möge es Männer und Frauen überall auf der Welt revolutionieren und ihr Leben in Übereinstimmung bringen mit deinem höchsten Willen für sie. Und für all das Gute, das bewirkt wird, Herr, wollen wir sorgsam darauf achten, dass wir dir die Ehre geben. Im Namen Jesu. Amen. Der Herr segne euch, wenn wir uns hier auf Erden nicht mehr begegnen, dann im tausendjährigen Reich.